Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler. Einen wunderschönen guten Tag wünschen wir euch. Wir, das sind
Christina
und ich, also Lutz. Und wir widmen uns heute einem Thema, das für Einsteiger sicherlich interessant ist, für die Fortgeschritteneren vielleicht, um mal wieder was aufzufrischen. Es ist jedenfalls kein Schaden, weiter dran zu bleiben. Wir widmen uns heute dem Sauerteig und zwar von Grund auf mit den wichtigsten Begriffen, mit den wichtigsten Techniken und schauen mal, wo es uns hintreibt, wieder im offenen Gespräch. Und wenn dann Fragen sind am Ende oder wir was vergessen haben sollten, dann schickt uns gern die Fragen. Dann bauen wir euch auch mal wieder eine Frage-Sucht-Antwort-Folge dazwischen. Ja, Christina, fangen wir mal an. Was ist denn Sauerteig?
Sauerteig ist erstmal nur ein Gemisch aus Mehl und Wasser, das man stehen lässt. Mehr ist da nicht drin.
Ach.
Ganz einfach, oder?
Ja, was muss ich denn tun, damit der irgendwann anfängt zu blubbern und sauer wird?
Eigentlich musst du nur warten und wenn du nett bist, dann stellst du den ein bisschen an einen warmen Ort, so 28 bis 30 Grad. Da fühlen sich die Mikroorganismen, die wir mit dem Mehl da reingegeben haben, nämlich wohler. Mikroorganismen wären in dem Fall Milchsäurebakterien, verschiedene und verschiedene Hefen, die dort mit dem Mehl vorhanden sind.
Am Anfang, kann ich mich erinnern, hat mein Sauerteig auch ziemlich heftig gerochen und zwar nicht nach den Dingen, die man mit dem Sauerteig verbindet, sondern eher nach verfaulten Eiern. Was ist das und wie kann ich das vermeiden?
Ja, also so hat mein erster Ansatz leider auch gerochen. Das führte nicht zu Begeisterungsstürmen meiner Mitbewohner. Und so ist das immer. Also wenn wir einen Sauerteig von Grund auf ansetzen, also nur Mehl und Wasser zusammenmischen und dann warten, dann sind am Anfang da nicht nur die Mikroorganismen drin, die wir haben wollen und die wir weiter züchten wollen, sondern es sind eben ganz viele verschiedene Mikroorganismen darin, unter anderem auch welche, die uns schaden können. Und das sind diese faulig riechenden, die wollen wir ja daraus weghaben. Und das Gute ist, dass die Mikroorganismen, die wir haben wollen, die Arbeit für uns übernehmen. Die verscheuchen nämlich sozusagen die anderen, weil die sich im sauren Milieu nicht wohlfühlen. Insofern passiert das tatsächlich ganz von alleine. Das Einzige, was wir machen müssen, ist regelmäßig Mehl und Wasser zufüttern und den Sauerteigansatz immer wieder warm stellen und einfach abwarten. Also Zeit ist schon hier beim Ansatz die wichtigste Zutat.
Wie kann ich mir das denn dann ganz konkret vorstellen? Also gibt es dann eine Anleitung oder mache ich das einfach, wie es kommt? Kann ich was nachlesen?
Nachlesen kann man auf jeden Fall im Blog oder in, ich glaube, in sämtlichen Büchern steht es mindestens eine Kurzanleitung drin, oder?
Ja, genau. Also überall, wo Sauerteig im Rezept ist, gibt es auch im Buch eine Grundanleitung. Ja. Aber nicht jeder hat ja die Bücher, auch wenn das schön wäre für den oder die Autoren. Vielleicht fassen wir es mal kurz zusammen. Wie komme ich zu meinem ersten Sauerteig?
Also die typische Menge, die wir verwenden für den ersten Sauerteig, sind so 50 Gramm Mehl. Es geht mit jedem Mehl, aber am einfachsten ist es tatsächlich mit Roggenvollkornmehl. Am allereinfachsten mit frisch gemahlenem Roggenvollkornmehl und zwar in Bioqualität. Da sind einfach ist die größte Menge an Mikroorganismen und auch die Enzymaktivität sehr hoch. Also in dieser Kombination funktioniert es einfach sehr, sehr gut. Insofern frisch gemahlenes Bio-Roggen-Vollkornmehl, 50 Gramm davon und dann 50 bis 60 Gramm warmes Wasser dazu. Und warm heißt, das Gemisch soll nachher 30 Grad warm sein, ungefähr. Das heißt, wenn wir gelagertes Mehl haben, dann hat das bei Raumtemperatur zum Beispiel 20 Grad, dann müssten wir, wenn wir mit der gleichen Menge Wasser arbeiten, 40 Grad warmes Wasser nehmen, das beides vermengen, dann kommen wir im Schnitt auf 30 Grad.
Also so ein bisschen heißer als handwarm.
Ja, wir müssen nur aufpassen, wenn wir jetzt das frisch gemahlen wörtlich nehmen und eine Haushaltsmühle haben und da selber unser Korn oben reingeben und das Mehl mahlen, dann ist es sinnvoll, in das fertig gemahlene Mehl einmal das Thermometer hineinzustecken, um festzustellen, wie warm das Mehl ist, damit wir dann die Wassertemperatur entsprechend anpassen. können.
Oder ich stecke den Finger rein und merke, na, das pritzelt schon ganz schön. Das ist schon, also das sind dann locker über 40 Grad. Oder es fühlt sich an wie meine Hand. Dann ist es um die 35, 36, 37 Grad und ich passe das Wasser dann so ein bisschen daran an. Ne? Also wir müssen ja so ein bisschen schauen, dass nicht jeder Einsteiger gleich ein Thermometer zur Hand hat. Es geht schon auch nach Gefühl. Insbesondere am Anfang, wenn man den Sauerteig herstellt, weil man damit ja noch nichts Großes machen will. Ne? Er soll erstmal bloß in Gang kommen. Also wichtig ist, dass es warm ist. Und der Rest fügt sich dann irgendwie zusammen, wenn man flexibel bleibt.
Genau.
Ja, wie geht's denn dann weiter? Ich habe jetzt Mehl und Wasser gemischt. Es steht irgendwie in einer großen Schüssel, im kleinen Gläschen. Wo soll ich es reintun?
Am besten setzen wir den Sauerteig immer so an, dass es eine möglichst kleine Oberfläche ist. Also eher ein schmales, hohes Gefäß als so ein breites, großes Gefäß.
Mhm. Dann lass es stehen. Zum Beispiel auf dem Internetrouter oder hinten auf den Entlüftungsschlitzen vom Kühlschrank, da ist auch mal richtig warm oder unter der Bettdecke.
Ja. Ich wollte gerade sagen, nimmst du es mit unter deine Bettdecke, das würde auch gehen.
Ja, und dann lass ich es da so lange, bis es anfängt zu blubbern.
Und dann lässt es so lange, bis es so ein bisschen blubbert. Meistens passiert, merkt man nach 24 Stunden was. Und dann füttert man wieder was dazu. Also man lässt diesen Ansatz da und gibt dann nochmal wieder 50 Gramm Vollkornmehl, Roggenvollkornmehl und 50 bis 60 Gramm warmes Wasser dazu, zu diesem gesamten Ansatz. Also das heißt, erstmal haben wir diesen süßen Brei-Effekt, das wird halt immer mehr. Dann rühren wir das wieder um. Ich muss natürlich rechtzeitig aufpassen, dass ich dann eventuell mein Gefäß, also umfülle in ein größeres Gefäß, denn es fängt ja nicht nur an zu blubbern, sondern auch das Volumen nimmt zu. Und wenn ich es tatsächlich mit unter meine Bettdecke genommen habe, dann ist es nicht so schön, wenn das da alles rauskrabbelt.
Ja, dann habe ich das jetzt für ein paar Tage wahrscheinlich gemacht. Ne? Also ich fange ja immer wieder an, wenn es sich ungefähr verdoppelt hat. Und ich kann mir vorstellen, dass es immer schneller geht.
Genau, weil wenn wir dabei bleiben, dass wir immer 50 Gramm Mehl, 50 Gramm Wasser zugeben, dann ist das Mehl, was wir zugeben, ist sozusagen die neue Nahrung, die wir zugeben. Und in unserem alten Ansatz vermehren sich die Mikroorganismen immer mehr. Und da das immer mehr wird und wir immer die gleiche Menge Nahrung zugeben, wird die natürlich immer schneller verbraucht. Das heißt, die Mikroorganismen, die brauchen immer schneller neue Nahrung oder wir müssen dann irgendwann anfangen, die Anzahl der Mikroorganismen zu reduzieren. Und das machen wir, wenn wir das ein paar Mal gefüttert haben zu dem Gesamtansatz und diese üblen Gerüche vom Anfang nicht mehr so dominant sind und wir merken, es wird einfach zu schnell, also ich muss jetzt schon fast irgendwie alle 3 Stunden nachfüttern, dann wird es ein bisschen unbequem, dann kann ich auch keine Nacht mehr durchschlafen, das ist nicht so gut. Und dann fangen wir an und nehmen eben nur ein bisschen von dem alten Ansatz in ein neues Gefäß und geben dann wieder 50 Gramm Mehl und 50 bis 60 Gramm Wasser dazu. Denn es ist ganz wichtig, dass wir rechtzeitig nachfüttern. Also wir könnten ja auch sagen, naja, sollen die jetzt halt warten bis morgen früh und dann gebe ich ihnen wieder Futter. Aber die sind eben noch sehr empfindlich am Anfang. Also wenn wir später eine stabile Kultur haben, dann kann man das ruhig mal machen, dass man sagt, so, ich fahre jetzt in Urlaub und die Kultur hält das aus. Aber am Anfang geht das noch nicht. Wenn wir also zu spät nachfüttern, dann verhungern. Also wenn wir jetzt in diesem Bild bleiben, dann verhungern tatsächlich die Mikroorganismen und dann müssen wir von vorne anfangen.
Ja, man kann es ein bisschen nicht ins Kleinste, aber ein bisschen vergleichen mit kleinen Kindern, mit Babys, wenn die auf die Welt kommen, die brauchen auch erstmal Zuneigung und wenn man die irgendwie, einen halben Tag liegen lässt, dann ist das schon wahrscheinlich schon fast eine Straftat. So ähnlich ist es beim Sauerteig auch, wenn er auf die Welt kommt. Also immer schön beibleiben, da braucht man sicherlich mal eine Woche, wo man, am besten Urlaub hat oder ihn mitnimmt oder am besten im Urlaub ansetzt und immer da dranbleiben kann und immer mal gucken kann vor allem, damit es dem Sauerteig gut geht und er immer zum richtigen Zeitpunkt gefüttert wird.
Kleine, aber ich glaube, Sauerteigvernachlässigung wird nicht strafrechtlich
verfolgt. Noch nicht, wird bald eingeführt. Nee, also man kann immer so ein bisschen schauen, hat er jetzt sein maximales Volumen erreicht, also geht er jetzt noch weiter auf oder passiert nichts mehr. Wenn gar nichts passiert, ist es auch nicht gut. Also er muss irgendwie sich vergrößert haben, aber wenn es dann nicht weitergeht, dann wäre das der Zeitpunkt, den zu füttern. Und wie Christina schon sagte, ne, dann nimmt man sich irgendwann, wenn er schon leicht säuerlich riecht und dieses Verfaulte weg ist, fast weg ist, nimmt man sich dann immer ein bisschen was aus diesem alten Ansatz weg und füttert nicht mehr oben drauf, sondern in ein neues Gefäß, neues Gläschen, um das ein bisschen abzubremsen, ne, dass es nicht überhand nimmt. Also ist vielleicht nicht ganz das passende Bild, aber man kastriert ihn sozusagen ein klein bisschen, dass nicht noch mehr Nachkommen von ihm entstehen.
Es kann sein, dass zwischendurch eine Phase kommt, wo sich scheinbar nichts mehr tut. Und ganz viele Einsteiger haben dann das Gefühl, oh, das ist nicht gelungen, schmeißen das weg und fangen von vorne an oder sind enttäuscht. Das ist normal. Also es kann passieren, es muss nicht passieren, aber es kann passieren, dass zwischendurch, bei den ersten Auffrischungen konnte man richtig sehen, das geht relativ zügig und Volumen nimmt zu. Und dann füttert man wieder zu und es passiert nichts. 12 Stunden nichts, 24 Stunden nichts.
40 Stunden nichts,
genau. Alles
schon erlebt.
Dann einfach warten. Wegschmeißen kann man es immer noch, wenn wirklich gar nichts mehr geht. Aber bevor man es wegschmeißt, warten. Also nicht dann wieder zufüttern, weil damit würde man wieder die Anzahl der Mikroorganismen ja verringern. Also man würde das sozusagen verdünnen. Und es geht, da geht es darum, dass die Mikroorganismen, die wir haben wollen, die müssen im Zweifel ihren Stoffwechsel umstellen und sich vermehren. Und das dauert ein bisschen. Also diese Umstellung des Stoffwechsels an ein jetzt saureres Milieu, weil die Milchsäurebakterien immer dominanter werden, das heißt, der pH-Wert sinkt immer weiter. Und da muss eine Umstellung des Stoffwechsels stattfinden. Und das kann manchmal tatsächlich 24, 48 Stunden dauern. Und dann fängt es erst wieder an, dass man was sieht. Also es passiert was in diesem Sauerteigansatz, nur wir sehen es nicht. Und da lohnt es sich wirklich, Geduld zu haben, bevor man frustriert den ganzen Ansatz wegschmeißt.
Ja, also wegschmeißen sollte man ihn, wenn er anfängt zu schimmeln. Das steht außer Frage. Aber solange der nicht schimmelt, besteht immer noch Hoffnung, dass dann doch nochmal was startet in diesem Gläschen. So, nun gehen wir mal davon aus, ich habe das alles gemacht, ich habe ihn so halb kastriert für seinen einen Nachkommen immer weiter und er riecht mittlerweile auch säuerlich, er treibt in immer der gleichen Zeit bei der gleichen Temperatur nach oben, was ein Zeichen wäre, dass er relativ stabil ist und quasi auf der Welt und sogar schon das Kleinkindalter erreicht hat. Was passiert dann mit ihm? Ich kann ihn ja jetzt nicht, also vielleicht kann ich, aber ich will ihn nicht wochenlang, tagelang jetzt immer so weiterführen. Ich brauche auch ein bisschen Ruhe für mich.
Ja, wenn der so weit ist, dass er stabil ist, dann kann man wirklich mal Pausen einlegen und die, dazu bedient man sich der Kühlschranktemperatur. Wir können nämlich mit der Temperatur die Aktivität regeln. Also genauso wie wir am Anfang gesagt haben, wir stellen den Ansatz eher warm, damit die Mikroorganismen eben gut arbeiten können, machen wir jetzt sozusagen das umgekehrte Vorgehen. Wir stellen ihn kalt, damit die Mikroorganismen so eine Art Winterschlaf machen. Also die arbeiten immer noch, aber viel, viel langsamer. Und das gibt uns eine Pause. Und der normale Rhythmus wäre, ihn einmal wöchentlich das Gläschen aus dem Kühlschrank zu holen, in einem frischen Gläschen Mehl und Wasser zu mischen. Meinetwegen 50 Gramm Mehl wieder und 50 bis 60 Gramm Wasser, wenn wir barocken Vollkorn bleiben. Und dann so 5 bis 10 Gramm aus meinem alten Gläschen da reinzugeben und es dann warm aufreifen zu lassen. Und dann kann dieser Reifeansatz wieder in den Kühlschrank und das alte Anstellgut, also eine Sicherungskopie würde ich immer im Kühlschrank lassen und das alles, was davor war, das kann dann verwendet werden, entweder als Zugabe zu Hefeteigen oder die Regenwürmer auf dem Kompost freuen sich darüber. Und das frische Gläschen, das frische Anstellgutgläschen, das ist das, woraus ich dann meinen Brotsauerteig herstellen würde.
Ja, so weit sind wir noch gar nicht beim Brot.
Aber es muss ja eine Aussicht geben.
Es muss eine Aussicht geben, genau, eine frohe Botschaft. Das Füttern des Sauerteiges, das Pflegen des Sauerteigs, es ist dann, wenn man es einmal drin hat, nicht weiter aufwendig als wenn ich mein Goldfisch füttere oder das Tamagotchi pflege oder einmal die Blumen gieße. Also es dauert vielleicht 5-6 Minuten, wenn man dann nicht mehr nachdenken muss, was ich da tue, sondern das geht dann nebenbei einmal die Woche. Ist ein guter Rhythmus. Brauche ich denn verschiedene Sauerteige?
Das kommt drauf an. Also für den Anfang würde ich sagen, ein Sauerteig reicht. Und ich glaube, das ist wirklich sinnvoll, am Anfang auch nur einen zu haben, weil dann geht das Füttern wirklich schnell. Mehl und Wasser und einen alten Ansatz dazu und dann einmal umrühren und dann bin ich fertig. Wenn ich jetzt anfange, viele verschiedene Sauerteige zu führen, dann geht jeder einzelne natürlich auch schnell, aber es summiert sich dann irgendwann. Und am Anfang muss ich ja erstmal mich auch daran gewöhnen, an das Backen mit Sauerteig. Und insofern würde ich empfehlen, erstmal einfach bei einem Sauerteig zu bleiben. Und dann, wenn ich etwas Erfahrung damit habe und merke, ich würde auch gerne andere Sachen machen, dann kann man immer noch zusätzliche Sauerteige züchten. Die kann ich wieder von Grund auf züchten, wie wir das eben beschrieben haben, oder ich kann sie einfach umzüchten mit meinem schon stabilen Ansatz, indem ich einfach anderes Mehl zugebe. Das ist dann relativ unproblematisch. Deshalb denke ich, es schadet nichts, wenn man sich erstmal auf den einen konzentriert, bis man da so ein bisschen Routine hat.
Ja, anderes Mehl ist gleich noch so ein Thema. Jetzt haben wir das ja mit Vollkornmehl, mit Roggenvollkornmehl angesetzt. Und ich möchte jetzt aber gar kein Vollkornmehl verwenden. Ich möchte lieber, weiß ich nicht, Typ L50 verwenden zum Backen generell. Ich mag Vollkorn nicht. Also möchte ich den vielleicht auch mit L50er füttern, meinen Sauerteig. Nimmt er mir das übel?
Ja, der Sauerteig nicht. Ich höchstens. Aber der Sauerteig nimmt das nicht übel. Man kann den Sauerteig als Vollkornsauerteig weiterverwenden und im Brot trotzdem L50er verwenden. Das ist kein Problem. Aber wenn man jetzt sagt, ich mag überhaupt kein Vollkorn und also ich backe höchst selten mit Vollkorn, eigentlich backe ich immer mit L50er, dann ist es sinnvoll, dass ich auch für meinen Sauerteig L50er Roggenmehl verwende.
Also sonst muss ich mir immer extra für den kleinen Sauerteig so einen großen Sack Vollkornmehl kaufen.
Ja, das ist nicht sinnvoll und das ist auch von den Mikroorganismen her nicht sinnvoll. Also wenn ich weiß, ich backe größtenteils mit L50er Roggenmehl, dann sollte ich auch meinen Sauerteig mit L50er füttern. Das ist ganz einfach, dann nehme ich einfach bei der nächsten Fütterung nicht mehr Vollkornmehl, sondern ich nehme dann L50er Mehl und dann nehme ich genauso viel Wasser wie Mehl und gebe ein bisschen was von meinem dann Roggenvollkornanstellgut dazu und ab sofort habe ich dann einen L50er Sauerteig.
Jetzt hast du gerade schon Anstellgut gesagt. Ich bin ja heute eher in der Rolle des Einsteigers, der noch von fast nichts eine Ahnung hat, was Sauerteig angeht.
Sehr überzeugend.
Sehr überzeugend. Manchmal streue ich auch mein Halbwissen ein. Anstellgut ist jetzt so ein Begriff, der taucht ja noch nicht so oft auf. Wir haben die ganze Zeit von Sauerteig geredet. Was ist denn jetzt Anstellgut und was ist Sauerteig?
Eigentlich ist alles das Gleiche. Also ein Anstellgut ist auch ein Sauerteig. Wir bezeichnen nur als Anstellgut das bisschen Sauerteig, was in meinem kleinen Gläschen ist, womit ich dann ein Brotsauerteig anstelle, sozusagen ansetze. Also das, was ich in meinem Gläschen habe und jede Woche füttere und dann zur Herstellung eines Brotsauerteiges verwende, das nennt man Anstellgut. Aber letztendlich ist auch das ein Sauerteig.
Alles klar. Zum Brotbacken möchte ich noch gar nicht kommen. Ich möchte erstmal wissen, wie lange ich jetzt Pause machen kann mit meinem Anstellgut, habe ich gelernt den Begriff, mit meinem Anstellgut, bis ich es wieder füttern muss. Oder ich fahre in Urlaub 3 Wochen. Was mache ich dann mit ihm?
Also 3 Wochen lang das Roggenanstellgut im Kühlschrank aufzubewahren, wenn das erstmal stabil ist, ist überhaupt kein Problem. Also das ist auch ein Vorteil, erstmal beim Roggenanstellgut zu bleiben, weil das Roggenanstellgut sehr, also das ist einfach sehr nachsichtig und mit dem kann man, also das hat viel Geduld mit dem Bäcker. Insofern kann man das problemlos 3 Wochen für einen Urlaub im Kühlschrank stehen lassen. Man sollte es vorher eben nochmal auffrischen und dann, du hattest ja vorher immer von Volumenverdopplung gesprochen, dann würde man es eben nicht verdoppeln lassen, das Volumen, sondern vielleicht nur sich um die Hälfte vergrößern lassen und es dann schon in den Kühlschrank stellen. Möglichst kalt den Kühlschrank, also im Zweifel auch auf 2 bis 5 Grad einfach einstellen, so ist es, und dann in die kälteste Ecke, also eher ganz unten als ganz oben, und da hält das dann auch 3 Wochen aus. Nach den 3 Wochen würde ich dieses 3 Wochen alte Anstellgut nicht sofort für den Ansatz eines Brotsauerteiges verwenden, sondern würde es dann erst nochmal auffrischen, aber dann ist es wieder wie neu.
Alles klar, ab in den Urlaub. So, nächster Fall. Ich backe jetzt. Ich habe mir ein Rezept rausgesucht. Die Anfänge habe ich schon gemacht. Das hat alles funktioniert. Ich habe ja, da steht Sauerteig im Brotrezept drin. Da steht auch unter Sauerteig dann irgendwie die Anstellgutmenge. Das hat immer gepasst. Habe ich aus meinem Gläschen rausgenommen, um den anzusetzen. Alles war gut. Aber jetzt habe ich ein Rezept gefunden. Da steht plötzlich mehr Anstellgut als das, was ich im Glas habe. Ich habe ja da so um die 100 Gramm. Ich brauche jetzt aber 150 Gramm. Was mache ich denn jetzt?
In dem Fall müsste man eine Stufe vorschalten, also ich müsste sozusagen eine Auffrischung noch machen, bevor ich dann den Brotsauerteig ansetzen kann, und in dieser Auffrischung, die ich dann mache, würde ich nicht meine normalen 50 Gramm Mehl und 50 Gramm Wasser nehmen, sondern ich würde eben gucken, wie viel Anstellgut brauche ich. In diesem Fall waren es 150 Gramm. Wenn ich nur das jetzt haben möchte, dann würde ich eben 75 Gramm Mehl und 75 Gramm Wasser nehmen und dann entsprechend wieder meine Anstellgutmenge dazu, also 10% normalerweise, also 7,5 bis 8 Gramm einfach dazugeben, und dann hätte ich wieder meinen normalen Auffrischzyklus. Wenn ich jetzt sage, oh, so viel Zeit habe ich gar nicht, wenn normalerweise wenn ich mit 50 Gramm auffrische und da 5 Gramm Anstellgut dazugebe und ich lasse es dann 6 bis 8 Stunden stehen und ich feststelle, ich habe gar keine 6 bis 8 Stunden Zeit, dann kann ich auch einfach die Anstellgutmenge erhöhen und entsprechend die Reifezeit verkürzen. Ich könnte also auch, genauso viel Anstellgut wie Mehl verwenden, also ich könnte jetzt auch 50 Gramm Mehl, 50 Gramm Wasser und 50 Gramm von meinem Anstellgut nehmen, und dann wäre der Sauerteig normalerweise so schon nach 3 Stunden reif. Und nach 3 Stunden hätte ich dann eben die 150 Gramm, die ich auch dann zum Ansetzen des Brotsauerteiges brauche.
Okay, also ich kann mit der Anstellgutmenge die Reifezeit beeinflussen.
Ja.
Hat das Nachteile?
Das kommt wieder drauf an. Also es hängt sehr davon ab, wie fit und aktiv das Anstellgut ist. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich war 3 Wochen im Urlaub und möchte dann 150 Gramm Anstellgut haben und nehme dann 50 Gramm Mehl, 50 Gramm Wasser und 50 Gramm von meinem 3 Wochen alten Anstellgut, was in diesen 3 Wochen bei kalter Temperatur, da haben die Mikroorganismen zwar nicht so super gearbeitet, aber sie haben gearbeitet. Und wenn ich den Deckel aufmache von diesem 3 Wochen alten Anstellgut, dann kommt mir da schon eine sehr unangenehm saure Note entgegen. Und wenn ich mir vorstelle, das gebe ich jetzt in großer Menge in mein Anstellgut, also in mein, das, was ich dann vermehren möchte, dann habe ich eben viel von diesem alten Zeug da drin und trag das mit in meinen Brotsauerteig. Das ist eher ungünstig. Also deshalb sollte man diese Auffrischung mit einer großen Anstellgutmenge nur machen, wenn mein Anstellgut frisch und aktiv ist. Also wenn ich das machen möchte, dann müsste ich also erst mein Urlaubsanstellgut dann von einer geringen Menge nehmen und das mit Mehl und Wasser mischen und das vielleicht dann über Nacht stehen lassen, und dann kann ich mit dem Frischen dann wieder diese Auffrischung machen über die kurze Zeit mit viel Anstellgut.
Okay, also je älter und saurer das Ganze ist, umso weniger Anstellgut nehme ich, und je besser es ihm geht, je jünger es ist, also je kürzer der Zeitraum seit meiner letzten Fütterung, umso mehr könnte ich nehmen, wenn ich es eilig habe.
Genau, könnte man, muss man nicht. Aber
genau. Alles klar. Dann hast du jetzt gerade schon gesagt, wieder warm stellen. Wir haben jetzt, glaube ich, ganz am Anfang mal eine Temperatur gehört, so um die 28, 30 Grad. Wie ist denn der Einfluss der Temperatur auf das Geschehen im Sauerteig oder im Anstellgut?
Also da besteht ein ganz direkter Zusammenhang. Je wärmer das ist, desto besser können die Milchsäurebakterien arbeiten. Und Damit beeinflusse ich auf der einen Seite die Reifezeit, also es geht dann viel schneller. Was ich aber auch beeinflusse, was ganz wichtig ist nachher für den Geschmack, ich beeinflusse damit die Säure. Also wenn ich den Sauerteig deutlich kälter reifen lasse, dann wird er viel saurer, als wenn ich ihn, also wenn ich ihn zum Beispiel bei Raumtemperatur stehen lasse, dann wird er viel saurer, als wenn ich ihn bei 30 Grad stehen lasse.
Okay, also wenn mir mein Brot zu sauer wäre, könnte ich damit spielen.
Ja, das wäre eine Stellschraube.
Mhm. Was gibt's denn noch für Stellschrauben, wenn wir jetzt schon mal dabei sind? Ich will vielleicht jetzt keine Rezepturen umbauen und entwickeln, aber auch mein eigenes bisschen Sauerteig im Kühlschrank kann ja mal schlechte Laune kriegen und plötzlich zu sauer sein für meinen Geschmack oder zu mild, gibt's ja auch vielleicht.
Ja. Also die Temperatur ist eben eine Stellschraube. Je wärmer, desto milder und je kälter, desto saurer. Der zweite Punkt ist das Wasser. Also wie weich ist mein Sauerteig? Also wir waren jetzt immer von einem weichen Sauerteig, also Hälfte Mehl, Hälfte Wasser ausgegangen. Das ist bei Roggen auch der normale Fall. Aber auch da kann ich natürlich ein bisschen variieren. Also je weicher ich den Sauerteig mache, desto milder wird er, je fester, desto saurer wird er. Dann hatten wir schon gesagt, wenn ich den 3 Wochen im Kühlschrank rumstehen lasse, dann ist er deutlich saurer, als wenn ich ihn einmal die Woche oder vielleicht sogar jeden Tag füttere. Also wenn ich jeden Tag wieder neu Mehl und Wasser mische mit ein bisschen Anstellgut und es warm stelle und den nächsten Tag das wieder tue, dann habe ich also ein sehr, sehr aktives Anstellgut und das ist dann auch sehr mild. Also einmal triebstark und aber eben auch sehr mild. Dann ist weiterer Punkt natürlich die Frage, wie reif lasse ich den werden? Das spielt dann vor allen Dingen auch beim Brotsauerteig nachher eine Rolle. Je reifer er wird, desto mehr Säure entwickelt sich natürlich und desto saurer wird er dann auch.
Mhm. Und du hattest ja vorhin auch gesagt, dass ich damit ein bisschen den Verfall meines Anstellgutes hinauszögern kann. Ne? Wenn ich jetzt wirklich mal weg bin oder keine Zeit habe zum Auffrischen, dann würde ich ihn gar nicht so reif werden lassen wie üblich, sondern gebe ihn ein bisschen jünger
genau. In
den Kühlschrank zurück.
Denn dann würde sozusagen die erste Zeit im Kühlschrank, würden die Mikroorganismen weiter arbeiten, sozusagen erstmal, um den weiter reifen zu lassen. Das schadet ihm ja noch nicht. Und die Mikroorganismen, die stoppen dann ja nicht, wenn er reif ist, sondern arbeiten einfach weiter. Und dann geht es sozusagen in die Phase der Überreife, das, wo er dann uns eigentlich zu sauer wird. Aber im Kühlschrank ist das ja kein Problem, wenn wir ihn dann hinterher wieder auffrischen. Wir verwenden ihn ja so eben nicht im Brot, sondern es ist nur unser Anstellgut.
Was mache ich denn? Fällt mir gerade ein mit den ganzen Resten, die am Anfang übrig geblieben sind. Ich habe ja am Anfang eine Woche lang ständig aufgefrischt und obendrauf eine große Schüssel mit altem Zeugs, was auch nicht wirklich gut riecht. Steht jetzt noch bei mir im Kühlschrank rum. Was mache ich damit?
Das bitte auf keinen Fall in Lebensmitteln verwenden, sondern auf den Kompost geben. Die Regenwürmer, die freuen sich auch darüber, die Menschen nicht so sehr. Also, dass wir übrig gebliebenes Anstellgut verwenden können, um es zum Beispiel zu Hefeteigen zuzugeben oder daraus eine Panade zu machen oder eine Soße zu binden oder all diese Möglichkeiten, die wir haben, das bitte erst mit dem Sauerteig, der nicht mehr so übel riecht, sondern der wirklich schon ein fertiger Sauerteig ist. Alles vorher enthält noch zu viele von den Mikroorganismen, die uns krank machen.
Also sammle ich mir durchaus mehr ein als die Milchsäurebakterien und die Hefepilze. Am Anfang, das führt mich gleich zu noch einer spannenderen Frage, glaube ich. Wo kommen denn die jetzt alle her, diese Mikroorganismen? Und kann ich das irgendwie beeinflussen?
Genau, die Mikroorganismen, die sammle ich sozusagen mit dem Getreide ein. Deshalb hatten wir am Anfang gesagt, auf jeden Fall Bio, denn da sind ja die Mikroorganismen nicht alle weggespritzt, totgespritzt, sondern da ist noch Leben da und das nehme ich jetzt mit und darüber beeinflusse ich, also ich sammle ja damit nicht aktiv, also ich kann mir das ja, wenn ich jetzt für den Hausgebrauch einen Sauerteig ansetze, kann ich das ja nicht speziell aussuchen, welche Mikroorganismen ich jetzt genau nehme, aber man wird einen Unterschied feststellen, wenn man eben verschiedene Getreide, vor allen Dingen von verschiedenen Orten, verwendet und dann Sauerteige ansetzt, dass da eben unterschiedliche Mikroorganismen arbeiten. Wenn ich jetzt aber im Labor bin, dann kann ich sogar speziell eben Mikroorganismen rausnehmen, die ich haben will. Also dann kann ich wirklich genau gucken, welche Lebewesen sozusagen ich da weiter züchte, die dann spezielle Eigenarten nachher in meinen Teig und in mein Brot bringen.
Ja, und ich verlasse jetzt mal meine Rolle als Einsteiger. Ich ergänze noch kurz was. Also zum einen muss man natürlich nicht zwingend nur das Getreide nehmen, um die Mikroorganismen einzusammeln. Man könnte auch sich andere Sachen suchen, also zum Beispiel Blüten oder noch ein paar Rosinen reinwerfen mit dem ersten Ansatz oder zum Beispiel einen Apfelreiben, Bio-Apfel, ungewaschenen Apfelreiben und ein bisschen von diesem ausgepressten Apfelsaft mit reingeben anstelle des Wassers. Nicht nur, sondern nur anteilig. Dadurch, dass jeder irgendwie eine andere Quelle hat und auch andere Bedingungen, Christina hat jetzt schon die ganzen Stellschrauben kurz angerissen, Temperatur, Wassergehalt, Mehlqualität und so weiter, entsteht im Grunde so eine Art Fingerabdruck-Sauerteig für jeden Einzelnen, für jedes Individuum, was einen eigenen Sauerteig pflegt, den eigentlich keiner kopieren kann. Dafür ist es zu komplex. Also selbst wenn man es jetzt ins Labor gäbe und alles analysiert, würde man nie wieder diesen gleichen Sauerteig herstellen können, außer man betreibt das wirklich mit sehr viel monetärem Aufwand, dann kriegt man es vielleicht hin. Also es ist eigentlich eine schöne Geschichte, dass jeder, obwohl er vielleicht das gleiche Brot backt, trotzdem ein anderes Brot bekommt, wenn er seinen eigenen Sauerteig verwendet. Das sei eigentlich das Schlusswort für alle, die sich jetzt vielleicht begeistern konnten für das Thema Sauerteig und mal einen eigenen ansetzen wollen. Zwei Tipps noch am Rande. Zum einen, wenn das doch nicht klappen sollte mit dem Ansatz, was Christina hier so erzählt hat. Ich probiere das auch mal aus als Einsteiger. nein, es hat schon funktioniert mehrfach bei uns und es wird auch bei euch funktionieren. Aber wenn es nicht funktionieren sollte oder ihr keine Zeit oder keine Muße dafür habt, dann gibt es ein Projekt, das ich mit einem meiner Verlage initiiert habe, und zwar die Sauerteigbörse. Da bieten ganz, ganz viele Hobbybäcker in Deutschland und auch Österreich, Schweiz, teilweise glaube ich sogar in noch weiteren Ländern an, ihren eigenen Sauerteig zu verschenken. Und man kann dann nach Postleitzahl oder über die Karte suchen, wer in der Nähe ist, morst den über die Plattform an und verabredet sich und gibt dann Sauerteig gegen ein schönes Gespräch ab. Das ist das eine. Und das andere, wer sich tiefer einarbeiten möchte in die Materie und auch nochmal alles haarklein aufgedröselt haben möchte, auch mit Fotos, dem sei das Brotbackbuch Nummer 4 ans Herz gelegt. Das ist ein Buch, das widmet sich ausschließlich dem Backen mit Sauerteig und ist äußerst umfangreich, mittlerweile auch auf Japanisch übersetzt und hat, glaube ich, kein Pendant irgendwo in der Welt in der Fülle der Inhalte. Insofern sei es ans Herz gelegt für alle, die sich da tiefer einlesen möchten. So viel von uns. Das nächste Mal geht's weiter mit Themen rund ums Brotbacken natürlich.
Bis dahin, tschüss.
Tschüss. Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast, gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblog.de/unterstützen. Vielen Dank.